Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
Denken Sie, dass Sie den Nobelpreis verdient haben?
Das ist eine interessante Frage. Ehrlich gesagt, nein.
August 1962. John Steinbeck ist auf dem Höhepunkt seines Erfolges. Er hat gerade den Nobelpreis für Literatur erhalten und gibt eine Pressekonferenz. Seine Wahl ist umstritten, besonders bei Literaturexperten. Denen ist der kalifornische Erfolgsschriftsteller zu populär, zu zugänglich. Steinbeck erzählt spannende Geschichten, die jeder versteht, erfahrungsgesättigt und aus dem Leben gegriffen. Literatur ist ein menschliches Urbedürfnis und keine Spielwiese für eine handverlesene intellektuelle Elite, findet er. Für ihn ist das Schreiben lebenswichtig, denn es nimmt ihm die Schüchternheit und die Selbstzweifel, die ihn häufig plagen.
Wie sehr doch ein Schreibstift das eigene Selbst erweitert. Sobald ich ihn in die Hand nehme, wie ein Zauberstab, höre ich auf, eine verwirrte, aufgedunsene, hässliche, plumpe Person zu sein.
Der großgewachsene, sonnenverbrannte Mann mit den meerblauen Augen wirkt auf seine weltweite Lesergemeinde eher wie das Urbild kerniger amerikanischer Männlichkeit. Sein Lebenswerk umfasst 29 Romane, dazu Kurzgeschichten, Dramen, Drehbücher und Reportagen. Zwei Romane sind amerikanische Mythen geworden, Früchte des Zorns und Jenseits von Eden. Preisgekrönte Verfilmungen haben den Ruhm dieser Texte noch gesteigert. Henry Fonda in Früchte des Zorns und erst recht James Dean in Jenseits von Eden. Reiner Kult. James Dean spielt den zornigen jungen Cal, der darunter leidet, dass der Vater den Zwillingsbruder so viel mehr liebt als ihn. Der herausfindet, dass die Mutter als Hure arbeitet, obwohl der Vater doch behauptet hat, dass sie längst tot ist. Dunkle Familiengeheimnisse, über die niemand reden mag, erzeugen eine tiefe Zerrissenheit in der Psyche des Jungen und die Angst, nichts zu taugen, böse zu sein. James Dean spielt diesen schwierigen Charakter mit ganzer Hingabe, findet auch Professor Christoph Decker, Amerikanist an der LMU München.
Er ist ein neuer Schauspieltypus, der diese ganze Problematik und diese ganzen Konflikte, die darin liegen, tatsächlich auch körperlich ausagiert. Während die anderen Figuren eigentlich relativ konventionell sind. Also er sticht da wirklich raus. Insofern ist es, glaube ich, auch nicht unverdient, dass er dafür sehr berühmt geworden ist.
Wie der junge Kerl hat auch Steinbeck einen Vater, der als Geschäftsmann ungeschickt ist, den Wohlstand der Familie mehrfach aufs Spiel setzt und den Kindern gegenüber wenig Gefühle zeigt. Johns Mutter ist so auf Anstand und Moral bedacht, dass es schon wieder anstrengend ist. Die ausgebildete Lehrerin gilt überall als Respektsperson und mischt in jedem Wohltätigkeitsverein mit. Eine Nachbarin der Familie erinnert sich.
Mrs. Steinbeck liebte ihren Sohn, aber er hatte immer etwas Angst, sie auf dem falschen Fuß zu erwischen. Bei allem, was sie betraf, konnte er eigentlich nie etwas richtig machen.
Drei Schwestern verwöhnen den sensiblen Jungen und auch die Welt der Bücher bietet Zuflucht. Der Neunjährige entdeckt die Artus-Sage. Die Geschichten um die edlen Ritter der Tafelrunde mit König Artus, Königin Guinevere und Ritter Lancelot im Mittelpunkt befriedigen das Bedürfnis des Kindes nach Zugehörigkeit, Ordnung, Autorität, Liebe, Schönheit und Abenteuer. Als er Jahrzehnte später an seinem Roman Tortilla Flat arbeitet, stehen die Ritter Pate.
Denn Dannys Haus war König Arthurs Tafelrunde nicht unähnlich. Und Dannys Freunde dürfen wohl mit den Rittern verglichen werden.
Danny, der Held aus Tortilla Flat, ist ein verschmitzter Kleingauner aus der kalifornischen Küstenstadt Monterey. Er und seine Freunde lieben Wein, Weib und Gesang, scheuen die Arbeit und klauen, was sie brauchen, von den wohlhabenden Angehörigen der Mittelklasse. John Steinbeck liebt das Buch, das Publikum auch. Nach drei erfolglosen Romanen bringt dieser nun endlich Geld ins Haus. Bis dahin ist Steinbecks Weg steinig gewesen und voller Umwege. Ein geisteswissenschaftliches Studium an der renommierten Stanford-Universität bricht er ab und hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Als Hilfsarbeiter auf Farmen, Handlanger auf Baustellen, in einer Zuckerfabrik und als Aushilfsverkäufer in einem Warenhaus. Er isst und schläft mit Arbeitern in einer Baracke, spricht mit ihnen und hört ihren Geschichten zu. Ein Reporter schreibt später über ihn:
Er liebt es, sich mit Leuten zu unterhalten. mit allen möglichen Leuten. Darin liegt der Schlüssel zu seinem Charakter. Er interessiert sich einfach für alles.
Es ist eine höchst intensive Zeit, wichtig für sein Werk. Seine ersten Romane findet er selbst zu schwülstig. Doch Schreiben ist für ihn ein Handwerk, und das kann man lernen. Die Frau, die er 1930 heiratet, die kluge Carol Henning, unterstützt ihn. Nach dem Erfolg von Tortilla Flat baut sich das Paar 1935 ein kleines Haus. Trotzdem bleibt ihre Aufmerksamkeit weiterhin auf die Armen im Lande gerichtet. Und von denen gibt es im Amerika der 30er Jahre beängstigend viele.
Ich sprach mit einem Mädchen, das ein Baby dabei hatte, und bot ihr eine Zigarette an. Sie zog zweimal und erbrach sich auf die Straße. Sie hätte nicht rauchen sollen, sagte sie, weil sie schon seit 2 Tagen nichts mehr gegessen hätte.
Zeilen aus einer Reportage, die Steinbeck für die San Francisco News schreibt. Der Chefredakteur dieser Zeitung habe ihm, so sagt Steinbeck in einem Radiointerview, von der lebensbedrohlichen Not der Arbeiter erzählt und ihn gebeten, darüber zu berichten.
Einer meiner guten Freunde war der Chefredakteur der San Francisco News. Er hat mich eines Tages angerufen und mir gesagt, dass allerhand Leute in diesem Tal verhungern. Und er fragte mich dann, ob ich da hingehen könne und eine Story für die San Francisco News schreiben.
Er recherchiert, mischt sich unter die Leute, sieht die Not seiner Zeit mit eigenen Augen. Christoph Decker.
Er steht in der Tradition eines Schriftstellers, der sich nicht schämt, journalistisch zu arbeiten, der eigentlich aus dieser Arbeit auch wichtige Anregungen erfährt und überhaupt Dinge kennenlernt, über die er dann schreiben kann. Our country and the world are today involved in more than a financial crisis.
1929 hat der New Yorker Börsencrash die Weltwirtschaftskrise eingeleitet. Millionen Menschen verlieren ihre Arbeit und leben am Rande des Existenzminimums. Auch die Landbevölkerung trifft es hart. Besonders schlimm ist die Situation in Arkansas, Oklahoma, Missouri und Texas. Hier brechen immer wieder Dürrekatastrophen über das ausgelaugte Land herein. Die Mechanisierung macht viele kleine Farmen überflüssig. Bauern, die den Pachtzins an die Großgrundbesitzer nicht mehr zahlen können, verdingen sich als Wanderarbeiter in fruchtbaren Gegenden wie Kalifornien. Steinbeck analysiert in seinen Zeitungsreportagen die Ursachen der Misere.
Die einzigartige Natur der kalifornischen Landwirtschaft verlangt, dass es solche Arbeiter gibt und erfordert, dass sie umherziehen. Die Haltung, die man in Kalifornien gegenüber diesen Menschen einnimmt, die den Erfolg unserer Landwirtschaft ausmachen, ist merkwürdig. Man braucht die Wanderarbeiter und man hasst sie. Kaum treffen sie ein, schlägt ihnen schon die Ablehnung der Ansässigen gegenüber dem Fremden, dem Anderen, entgegen.
1933 gewinnt Franklin D. Roosevelt die Präsidentschaftswahlen und bringt soziale Reformen ins Rollen.
Plötzlich bekamen wir aus der Notwendigkeit heraus eine Regierung, die verantwortlich war für alle diese Leute.
Steinbeck schreibt Romane über sie, stürmische Ernte und von Mäusen und Menschen. Texte voller Empörung gegen Ungerechtigkeit und Ausbeutung, aber ohne sozialistische Agitation. Den Kommunisten begegnet Steinbeck nicht ohne Verständnis, aber auch mit Kritik. Professor Decker bestätigt,
dass Steinbeck nicht wirklich Kommunist ist oder auch nicht Sozialist ist, sondern es ist eine spezifisch amerikanische Mischung, die da entstanden ist. Man kann ihn, glaube ich, als Populisten bezeichnen, im Sinne einer bestimmten politischen Bewegung im späten 19. Jahrhundert in den USA. Der Populismus umfasst zum einen ein starkes patriotisches Grundgefühl, ein Glaube an Amerika, ein Glaube auch an die Mythologie, die mit Amerika verbunden ist. Und das heißt, wir haben eine eigentümliche Solidarisierung mit der Ausbeutung von Arbeitern und gleichzeitig auch die Feier des freien Individuums. Und auch ein Plädoyer dafür, dass diese Freiheit des Individuums nicht eingeschränkt werden darf. Und das wäre ja ein wichtiger Teil der amerikanischen Selbstwahrnehmung.
Steinbeck ist kein Theoretiker. Sein Erzählen schöpft sich aus der Wirklichkeit, die er mit eigenen Augen sieht und zu erkunden nicht müde wird. Er baut einen Bäckerwagen zum Wohnmobil um und kampiert in den Lagern der Wanderarbeiter. Er sieht Familien, die hungern, die nichts mehr haben als einen verbeulten Gebrauchtwagen, verdreckte Matratzen, ein löchriges Zelt. Familien, die von reichen Landbesitzern von dem Grund und Boden vertrieben worden sind, den sie seit Generationen bewirtschaftet haben.
Es ist unser Land. Wir haben es vermessen und haben es umgepflügt. Wir sind darauf geboren und wir sind darauf gestorben. Dadurch ist es unser Land. Wenn wir gehen, wohin sollen wir und wie? Wir haben kein Geld.
Weshalb geht ihr nicht nach Westen? Nach Kalifornien? Dort gibt's Arbeit und es wird nie kalt. Ihr braucht bloß die Hand ausstrecken und könnt euch überall eine Orange pflücken. Weshalb geht ihr nicht dorthin?
Dieser Dialog zwischen Farmer und Großgrundbesitzer stammt aus »Früchte des Zorns«, ein Roman, der 1939 erscheint und Steinbecks Weltruhm begründet. Er schildert das Schicksal der Familie Joad aus Oklahoma, die ihr Hab und Gut in einen alten Lastwagen packt und nach Kalifornien aufbricht, das Land, in dem angeblich Milch und Honig fließt. Aber das gelobte Land gibt es nicht. Die Joads erleben, wie reiche Plantagenbesitzer viel mehr Arbeiter anlocken, als sie eigentlich brauchen, damit sie die Löhne drücken können. Sie erleben Streiks, die blutig niedergeschlagen werden. Sie werden wie Abschaum behandelt, weil sie Fremde sind. Sie erleben, wie die Regierung ganze Lastwagenladungen von Lebensmitteln vernichtet, um die Preise stabil zu halten, während halb verhungerte Menschen hilflos daneben stehen.
Die Leute kommen mit Netzen, um die Kartoffeln aus dem Fluss zu fischen, aber die Wächter verbieten es ihnen. Sie kommen in ratternden Wagen, um sich Orangen zu holen, aber die Orangen sind mit Petroleum bespritzt. Und in den Augen der Hungernden steht ein wachsender Zorn. In den Herzen der Menschen wachsen die Früchte des Zorns und werden schwer. Schwer und reif zur Ernte.
Die Tochter der Familie bringt ein totes Kind zur Welt, weil sie in der Schwangerschaft nicht genug zu essen hat. Tom, der Sohn der Familie, und sein Freund, der ehemalige Prediger Jim Casey, beteiligen sich an Streiks und scheitern. Sie finden keine Gerechtigkeit. Doch die Joads bleiben menschlich, solidarisieren sich mit ihren Leidensgenossen, teilen, was sie haben. Das ist nicht zuletzt Mutter Joads Verdienst. Ihre Energie und Warmherzigkeit ist eine Quelle der Kraft für alle.
Ein Mann lebt ruckweise. Was Kleines wird geboren und jemand stirbt, und das ist ein Ruck. Er kriegt seine Farm und verliert seine Farm, und das ist wieder ein Ruck. Eine Frau, da ist alles im Fluss, wie bei einem Bach, kleine Strudel, kleine Wasserfälle, aber der Bach fließt immer weiter. So sieht eine Frau das. Wir sterben nicht aus. Wir leben weiter, ändern uns ein bisschen vielleicht, aber leben weiter.
Motive von archaischer Wucht durchziehen den Roman. Viele von ihnen sind biblischen Ursprungs. Die Joads suchen das gelobte Land, wie in der Bibel das Volk der Juden. Das Buch stürmt die Bestsellerlisten und wird 1940 mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. Aber es hagelt auch wütende Proteste, besonders in Oklahoma und in Kalifornien.
Wo die Handlung ja überwiegend spielt, weil sich dort natürlich die ganzen Verbände der Besitzer von diesen Farmen angegriffen fühlen und auch glauben, dass das im Prinzip eigentlich ein kommunistisches Buch ist. Und es wird auch zensiert. Also es gibt einen großen Kampf um die Veröffentlichung.
Alle Scheinwerfer der Nation sind auf Steinbeck gerichtet, was er hasst. Publicity ist ihm ein Greuel.
Es ist ja nicht nur der Lärm und die Hektik. Es sind all die Anschläge auf mich. Anforderungen, Forderungen, Kritik. Das macht mich mürbe. Und ab und zu dreht sich mir alles. Kein Ausweg mehr. Nirgendwo. Wo ist meine Disziplin geblieben? Habe ich die Kontrolle verloren?
Zu einer Pressekonferenz nimmt er sich eine Flasche Brandy mit. Die gerät natürlich mit aufs Foto und verbreitet in der Welt das Image von Steinbeck, dem Trinker. Und es stimmt auch. Steinbeck trinkt zu viel. Sein Leben ist aus den Fugen, seine Ehe auch. Carol hat es satt, immer nur die Unterstützerin zu sein. Das Paar lässt sich scheiden. Steinbeck heiratet die junge Sängerin Gwendolyn Conger. Zwei Söhne werden geboren, die Ehe scheitert erneut. Steinbeck ist ein miserabler Ehemann. Und er weiß es.
Ich muss daran denken, dass sich Carol auch so oft über mich geärgert hat. Ich werde nun versuchen, keine Ehefrauen mehr zu haben. Ich bin nicht gut für sie und sie nicht gut für mich. Das Problem dabei ist nur, ich mag Frauen. Nur mit Ehefrauen bekomme ich ständig Schwierigkeiten.
Im Jahr seiner zweiten Scheidung, 1948, stirbt sein bester Freund, der Meeresbiologe Ed Ricketts, bei einem Autounfall. Ricketts hat Steinbecks Schreiben beflügelt. Sein Tod ist ein Schock. Auch liegt der Schatten des Zweiten Weltkriegs über diesen unruhigen Jahren. Steinbeck begleitet die amerikanischen Truppen als Kriegsberichterstatter nach Europa und veröffentlicht seine Erlebnisse in seinem Kriegstagebuch »Pforten der Hölle«. 1950 heiratet er erneut, die Theaterexpertin Elaine Scott, und diese Ehe gestaltet sich glücklich. Das Paar reist viel, nach Europa und in die Sowjetunion. Drehbücher entstehen, kleinere Romane. Und 1952 reicht die Kraft auch wieder für ein großes Werk, Jenseits von Eden.
Es ist gleichgültig, dass Kathy das war, was ich ein Ungeheuer nannte. Vielleicht vermögen wir Kathy nicht zu begreifen, aber andererseits sind wir zu allem Möglichen nach jeder Richtung hin fähig, großer Tugenden und großer Sünden. Und wer hat nicht schon im Geiste versucht, das schwarze Wasser zu erproben?
Kathy ist das Faszinosum des Buches, eine schonungslos bösartige Frau, ein Teufel in Menschengestalt. Sie ist es, die aus dem Garten Eden, den zwei Einwandererfamilien im kalifornischen Salinas-Tal zu errichten versuchen, eine Brutstätte schwerer Konflikte macht. Kurz nach der Geburt ihrer Zwillingssöhne schießt sie ihren Mann, Adam Trask, krankenhausreif, verlässt die Familie und arbeitet als Hure für besonders Perverse. Sie ist die Kehrseite der biederen Bürgerwelt. Sie verkörpert das Verdrängte, das unerklärliche Böse. Niemand versteht, warum sie so böse ist. Sie ist es einfach. Steinbeck kann manchmal recht eindimensional sein, findet Professor Decker, besonders bei Frauenfiguren.
Das wäre zum Beispiel so ein Fall, wo man sich die Frage stellen könnte, sind das nicht auch sehr traditionelle Muster der Wahrnehmung von Weiblichkeit, die auch zum Beispiel die lockende Sexualität sofort mit der Hure eigentlich in den Zusammenhang bringt. Bei Kathy ist es mit Sicherheit auch so, dass ihr etwas Böses angeboren zu sein scheint. Also es ist fast was Genetisches.
Steinbeck vergöttert das Mütterliche als Nährboden der Humanität. Doch Kathy funktioniert nicht. Sie ist nicht fürsorglich und zuverlässig, wie Mutter Jode in »Früchte des Zorns«, sondern die Quelle von Gewalt und Perversion. Ihr Mann kämpft sein Leben lang mit ihrem Verrat. Seinen Söhnen erzählt er, die Mutter sei tot. Seine Geschäfte schlagen fehl. Sein Sohn Cal wird als Kriegsspekulant im Ersten Weltkrieg reich und erntet dafür statt Lob nur Verachtung. Für den bibeltreuen Vater ist Cals Geld nicht weniger schmutzig als das Geld, das die Mutter als Hure verdient.
Er ist hilflos, weil sein primär religiös geprägtes Wertesystem nicht mehr funktioniert und auch noch nie funktioniert hat.
Die Frage nach dem Verhältnis von Wirtschaft und Moral ist für die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg ein Wunderpunkt. Denn die Supermacht vertritt einen hohen moralischen Anspruch, den viele bezweifeln. Steinbeck verschränkt das Problem mit der Darstellung emotionaler Probleme in einer Familie, in der es an Elternliebe fehlt, in der die Brüder rivalisieren, wie in der Bibel Kain und Abel.
Mit Sicherheit spielt eine Rolle, dass problematische Familiengeschichten auf dem Prinzip des Verschweigens beruhen und der Geheimnisse. Dass hier aber eigentlich fast die These entwickelt wird, dass man diesem Verschweigen nicht entkommen kann, dass sozusagen das Verdrängte zurückkommt und dass es eine sehr destruktive Kraft auch entfalten wird.
Jenseits von Eden ist eine amerikanische Familiensaga, in der jeder Mensch sein eigenes Drama wiederfindet.
Die Menschen sind verstrickt mit ihrem Leben und Denken, ihrem Hungern und Streben, ihrer Habgier und Grausamkeit, aber auch in ihrer Güte und Großmut, in ein Netz von Gut und Böse.
Der Roman endet zuversichtlich. Cal erhält den Segen seines sterbenden Vaters und wird frei für sein eigenes Leben. Es ist für Steinbeck nie vergeblich, wenn Menschen sich ihrer Verantwortung stellen. Und er sieht sich als Schriftsteller in der Pflicht, Orientierung zu geben. Er unterstützt den Wahlkampf John F. Kennedys und ist mit seinem Nachfolger Lyndon Johnson eng befreundet. Literarisch setzt er sich mit einem Herrschaftsideal auseinander, das tiefe Wurzeln in den Träumen seiner Kindheit hat: König Artus. Seine Nacherzählung der Artus-Sage ist voller Charme und Weisheit. Aber Steinbeck fühlt sich vom Stoff überfordert und lässt ihn liegen. Vielleicht entmutigt ihn der Kontrast zu seiner eigenen Zeit. Das Amerika der 50er Jahre versinkt im Sumpf des Antikommunismus, Die Wohlstandsgesellschaft erzeugt Sinndefizite. Gegen die muss der Schriftsteller anschreiben, betont Steinbeck 1962 in seiner Nobelpreisrede.
Es ist die Aufgabe des Schriftstellers, die erwiesene Befähigung des Menschen zur Größe zu erklären und zu feiern. Zur Größe des Herzens und des Geistes, zu ritterlichem Rückzug und Mut, Mitgefühl und Liebe. Ich bin überzeugt, dass ein Schriftsteller, der nicht leidenschaftlich an die Möglichkeit der menschlichen Vervollkommnung glaubt, nicht zur Literatur berufen ist.
Viele Menschen sehen das anders. Warum sollte ein Schriftsteller nicht auch Hoffnungslosigkeit gestalten dürfen, Konventionen auf den Prüfstand stellen, ohne Lösungsangebote zu bieten? Doch Steinbeck ist widersprüchlich. Einerseits Tabubrecher, andererseits auch an traditionellen Werten orientiert. Was ihn prägt, ist vor allem sein Glaube an Amerika. Auch wenn viele Probleme noch auf ihre Lösung warten, die Amerikaner können zusammenhalten und Dinge zum Besseren wenden, sagt er.
Es ist mir wichtig, nicht nur ein rosarotes Bild zu malen. Ich habe nicht die Absicht zu sagen, dass alles vollständig glatt läuft und dass wir unsere Probleme gelöst haben. Das haben wir nicht getan. Es gibt immer noch viele Probleme. Aber es steht fest, dass wir schon viele gelöst haben und dass die Lösungen von uns selber kamen. Das Resultat unserer eigenen Leute, die zusammenarbeiteten.
In der Zeit des Vietnamkriegs unterstützte er allerdings nicht die Friedensbewegung, sondern die amerikanische Regierung. Das enttäuscht viele seiner Leser. Seine späten Veröffentlichungen werden von der Kritik als zu seicht befunden. Der Dichter ist alt und müde geworden. Ein Rückenleiden und Schlaganfälle belasten seine letzten Lebensmonate.
Nichts ist so reinigend wie das Sterben. Wenn du zu lang hier herumläufst, werden die Leute deiner überdrüssig. Ich glaube, ich bin viel zu lange hier herumgelaufen.
Steinbeck stirbt am 20. Dezember 1968 in New York, umsorgt von seiner Frau Elaine. Seine Asche wird in Salinas, Kalifornien, beigesetzt, dort, wo seine schönsten Geschichten spielen.